unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Unser Oskar, der hat schon viel gelernt. Er kann sich alleine anziehen. Naja, also können heißt nicht wollen. Er kann sich die Zähne putzen, dito. Er kann reden, qualitativ beeindruckend, quantitativ bedrohlich. Er kann Gummibärchen zählen, wenn es nicht mehr als 20 sind. Und sogar teilen, wenn es nicht weniger als 4 sind. Fahrrad fahren ohne Stützräder, er kann klettern, viel zu gut. Er weiß seine Adresse, er kann sagen, wie alt er ist, 4:30. Und er geht alleine aufs Klo. Und ehe jemand den sparsamen Witz macht, dass er damit schon für eine journalistische Karriere qualifiziert ist, machen wir den gleich selbst. So, und wir nehmen ihn auf. Der rabaukige Vierjährige, der 5-Jährige, der will nämlich vielleicht gar kein Journalist werden und muss deshalb noch eine Menge Dinge in seinen verstrubbelten Kürbis pauken. Spätestens übernächstes Jahr wird er dazu Gelegenheit bekommen, wenn er in die Grundschule kommt und endgültig in das deutsche Bildungssystem gespült wird. Nun leben wir zwar in Berlin, wo allzu große Zuversicht und Vertrauen in die örtlichen Gegebenheiten normalerweise nicht angesagt sind. Zu vieles liegt in der Stadt im Argen. Das sehen auch wir, die wir das dicke B wirklich lieben. Andererseits, unser Kiez ist Stralau. Zwischen Kreuzberg und Friedrichshain gelegen selbst für die Berliner Innenstadt bemerkenswert gentrifiziert und bohemisiert. Die ABC-Schützen auf der Halbinsel zwischen Spree und der Rummelsburger Bucht, die pilgern morgens in die Thalia-Grundschule. Wir kennen sie bislang nur als Wahllokal. Aber alleine das gibt uns ein gutes Gefühl. Die Wände sind bunt, die Gänge sauber, die Toiletten wie geleckt. Der Schulhof und die Sportanlagen wirken neu und gepflegt. Es gibt sogar eine kleine Bibliothek. Unsere Nachbarn, die ältere Kinder haben, sind voll des Lobes. Und wer auf der Homepage der Schule herumklickt, der findet Preise für Kreativitätsprojekte, Auszeichnungen bei Lesewettbewerben, Kooperationen mit musischen Einrichtungen und eine recht beeindruckende Sammlung von Siegen und guten Platzierungen bei Berliner Schulsportfesten. Sogar im Handball. Philipp ist schon ganz aufgeregt. Und auch das liest sich gut. Zwischen 2014 und 2017 gab es an der Thalia Grundschule auf Stralau genau 15 Gewaltvorfälle. 2017 selbst waren es gerade 2. In fast allen Berliner Bezirken gibt es Grundschulen, die im selben Zeitraum 80, 90 oder gar fast 100 derartige Delikte verzeichneten. Es scheint also, als warte in der Thalia-Grundschule eine wirklich einladende Umgebung auf unseren Racker. Und 2 Jahre später auch auf seine kleine Schwester. Kein Wunder also, dass wir als Eltern die Ergebnisse von Studien über das Lern- und Lernniveau an deutschen Schulen noch mit einer gewissen Gelassenheit zur Kenntnis nehmen. Wir sind privilegiert. Oskar und Lilly sind privilegiert. Nur unser Blick auf die Situation im deutschen Bildungswesen kann ja nicht an der Kühnerstraße enden, die das Blasenrefugium Stralau vom Rest Berlins trennt. Denn die Thalia-Grundschule auf Stralau, auf die unser Sprössling mutmaßlich gehen wird, ist nur 3,8 Kilometer entfernt von einer Schule, die quasi eine Menetekel dafür ist, was in Berlin und im ganzen deutschen Schulsystem falsch läuft. Von der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln. 4 Kilometer hin oder her. Die Rütli-Schule liegt quasi am anderen Ende der Welt. 2006 wurde sie berühmt, als Lehrerinnen und Lehrer einen Brandbrief schrieben an den Berliner Bildungssenator. Sie berichteten darin von Gewalt, von Vandalismus, von offener Respektlosigkeit, von Bedrohungen, von abgezogenen Schülern, von Lehrern, die nur mit Handy bewaffnet in den Unterricht gehen, um nötigenfalls Alarm schlagen zu können. Die Schule wurde zum Sinnbild eines Bildungssystems, das auf die Herausforderungen sozialer Brennpunkte, auf Migration, auf Kinder aus Parallelgesellschaften keinerlei Antworten hatte. Die öffentliche Aufmerksamkeit von damals hat die Rütli-Schule inzwischen verändert. Bezirk, Stadt, soziale Einrichtungen, eine neue Schulleitung und ein engagierter Elternbeirat haben, anders als an anderen Problemschulen Berlins, ganz gezielt zusammengearbeitet. Die Hauptschule mit dem berüchtigten Namen wurde zum Campus Rütli. Das bedeutete zwar nicht mehr Geld aus öffentlichen Töpfen, aber die deutschlandweite Debatte, die setzte Kräfte frei, die zuvor offenbar nicht mobilisiert wurden. Die Hauptschule wurde mit einer Grundschule und einer Realschule zusammengelegt, bekam eine gymnasiale Oberstufe und firmierte fortan als Gemeinschaftsschule. Zynischerweise half auch die Gentrifizierung von Neukölln. Zwar ist der Kiez immer noch ein heißes Pflaster, aber auch ein teures. Die soziale und ethnische Zusammensetzung der Schülerschaft veränderte sich. Eins kam zum anderen und heute gilt die Rötli-Schule als Vorzeigeeinrichtung. Das Beispiel zeigt aber auch, wo nicht alle Hände mit anfassen und alle Köpfe mitdenken, da klafft im Bildungssektor die Schere zwischen Lernidyll und Problempenne immer weiter auseinander. Das ist tatsächlich eines der Ergebnisse der gerade veröffentlichten PISA-Studie für 2018. Ein Beispiel: Lesefähigkeit. Die Zahl der hochkompetenten Schüler, die im Alter von 15 auch lange und komplexe Texte nicht nur lesen und verstehen können, sondern auch wiedergeben und bewerten können, also Meinung von Tatsachen unterscheiden, ist gegenüber 2009 um 4% gestiegen. An Gymnasien beherrscht das über ein Viertel der Schüler. Umgekehrt wächst die Zahl der Teenager, die selbst einfache Texte nicht flüssig lesen und schon gar nicht verstehen können. Nochmal, die nicht flüssig lesen können. Es sind 21% der Schüler insgesamt, außerhalb der Gymnasien sogar fast 30. Dabei, und das ist keine angenehme Wahrheit, belegt PISA auch alle 3 Jahre, der sogenannte sozioökonomische Background von Jugendlichen schlägt fast 1:1 auf den Bildungserfolg durch. Auch hier liefert das Beispiel der Lesekompetenz den Beweis in nackten Zahlen. In dem nach Punkten bewerteten Lesetest der PISA-Erhebung schnitten Schüler aus den privilegierteren sozialen Umfeldern um satte 113 Punkte besser ab als ihre Mitschüler aus Problemvierteln. Der Durchschnittswert aller betrachteten Staaten ist 89. Dabei beginnt das Problem nicht in der Schule, es beginnt zu Hause. Bei Zwergen wie Oscar und Lilly. Bücher, Zeitungen, also Schrift, spielen in unserem Alltag eine riesige Rolle. Wir lesen selbst viel und wir zeigen unseren Kindern so, dass das spannend ist. Nicht einmal absichtlich. Es passiert einfach. Zudem gibt es einfach viele Bücher in unserem Haushalt. Sie sind etwas völlig Normales. Wir schenken auch unseren Kindern immer wieder Bücher und wir lesen sie vor. Zu ihrer großen Begeisterung, also zumindest interpretieren wir das so, wenn unsere kleine Lilly ihr aktuelles Lieblingsbuch hoch über den Kopf hält und Mama, Papa, lesen, kräht. Naja, also zugegeben, Vorlesen ist anstrengend, selbst kleinste Abweichungen vom inzwischen auswendig gelernten Text werden scharf kritisiert, beliebte Passagen müssen stets mehrfach wiederholt werden und ganz offen, nicht erst die 8. Wiederholung von Karl von der Wimmelburg und sein Mann Drachen Jam Jam birgt eine gewisse Qual. Aber was muss, das muss. Wir dulden Fernsehen in vernünftigem Maße, wenn auch in Notwehr, manchmal höher dosiert. Wir müssen einfach ein textliches Gegengewicht schaffen. Beim Großen, da ist die Sache einfacher. Die Firma Lego, die hat ihre Ninjago-Reihe, oh, don't ask, auch als Comicheft herausgebracht, der immer 1 oder 2 Figuren beiliegen. Oscar liebt Ninjago. Bis in die kleinste Einzelheit. Welcher Lego-Ninja hat welche Rolle im Ninjago-Team und wer welche Spinjitzu-Kräfte? Again, please don't ask. Diese Beziehungen und Fertigkeiten wären auch für uns ohne die Hefte ein Buch mit 7 Siegeln. Was immer er aber wissen will, findet sich in den noch geheimnisvollen Buchstaben in den Sprechblasen der Comics. Und Oscar begriff schnell. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also, wird vorgelesen. Papa, was sagt der? Mama, was kann der? Na, der Grundstein zum Lesen ist also gelegt. Ärgerlich nur, dass das Zeug wirklich sündhaft teuer ist. Wenn wir seine gesamte Lesekompetenz auf Ninjago aufbauen, naja, dann werden wir wohl ziemlich bald das Auto verkaufen müssen. Die Zeit zum Vorlesen haben wir allerdings, das ist uns auch bewusst, weil wir uns nicht allzu sehr um unsere Existenz und unseren Alltag sorgen müssen. Wir knapsen nicht an der Armutsgrenze, wir haben eine schöne Wohnung, ein Auto und wenig Sorgen. Anderen Eltern fällt es zweifelsohne schwerer, Zeit und Nerven aufzubringen, um ihren Sprösslingen die Welt der Literatur näher zu bringen. Das wirkt sich aus. Diese auseinanderklaffende Schere ist ein Alarmsignal. 5 Euro ins Phrasenschwein. Und eine Zeitbombe. Denn Ökonomen sind sich sicher, dass die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen eine ganz entscheidende Bedeutung für den künftigen Wohlstand und konjunkturellen Erfolg Deutschlands hat. Es muss also etwas getan werden, schallt es aus allen Richtungen. Nur was? Na, schon wird es deutlich leiser. Nicht, dass es schwer wäre, sinnvolle Maßnahmen zu identifizieren. Das Problem ist eher, sie zu gliedern, weil es tatsächlich so viele sind. 15-jährige Problemschüler fallen nicht vom Himmel. Die Probleme beginnen Jahre vorher. Das Zauberwort heißt frühkindliche Bildungsangebote. Gefordert sind also schon die Kitas. Doch wie schwierig es ist, bereits dort Kinder zu fördern, zeigt zum Beispiel ein Blick auf den aktuellen Personalschlüssel der städtischen Kitas in Berlin. Das heißt, die Festsetzung, wie viele Kinder eine Erzieherin maximal gleichzeitig zu betreuen haben sollte. Bei den über Dreijährigen liegt dieser Faktor eigentlich bei 8,8. Tja, soweit die Theorie. Es mangelt aber an geeigneten Erziehern. In Oskars Gruppe beispielsweise sind 12 Jungen und Mädchen. Sie haben eine Erzieherin. Eine. Sie heißt Olivia. Olivia ist schlicht eine Heldin. Nicht nur, dass sie diese 12 Dreikäsehochs besser im Griff hat als ein Stabsfeldwebel einer Kompanie Soldaten oder gar wir unsere 2 Kinder. Sie führt unseren Sohn und seine 11 Kumpane mit einer wirklich faszinierenden Mischung aus Zuneigung, Interesse, Strenge, Disziplin und ja, Liebe durch die Kita-Jahre. Olivia verschanzt sich nicht in ihrem Gruppenraum. Sie geht mit den Kindern nach draußen bei Wind und Wetter. Sie lässt sie in Pfützen springen, den Verkehr verstehen. Sie organisiert Ausflüge und Bibliotheksbesuche. Sie inszeniert Aufführungen für uns Eltern. Oskar liebt sie heiß und innig. Also ich bin ja einfach nur jeden Tag dankbar. Und Philipp, der fürchtet ihren strafenden Blick, wenn er die Kinder wieder einmal zu spät in der Kita abliefert. Olivia trägt ein System, das den Personalmangel zum System gemacht hat und seine Angestellten nach wie vor zu wenig respektiert und bezahlt. Und an anderer Stelle werden die Lücken sichtbarer. Bei unserer kleinen, der 2-jährigen Lilly, liegen die Dinge anders. Lillys Kita-Gruppe ist eine Art Hybrid, dessen Struktur wir noch nicht ganz richtig verstanden haben. 2, wahrscheinlich gar 3 Gruppen werden hier gemeinsam betreut. Wer die Bezugsperson ist, regeln Dienstplan und Krankenstand der Kita. Weder wir noch Lilly wissen morgens, wer sie begrüßen wird. Wenn wir sie morgens in der Kita zurücklassen, dann braucht unser eulenäugiges kleines Bündel eigentlich eine dicke, tröstende Umarmung von jemandem, den sie gut kennt. Die aber ist die Ausnahme. Gut, wenn Anni da ist, dann freut sich unsere Jüngste ein Loch in den Bauch. Auch auf Ramona läuft sie quietschend zu. Naja, aber oft genug schiebt sie die Unterlippe vor und straft uns mit vorwurfsvollen Augen, wenn sie von jemandem in Empfang genommen wird, dessen Namen auch wir nicht kennen. Tränchen sind keine Seltenheit. Dabei machen wir den Erziehern gar keinen Vorwurf. Das System stößt ja an seine Grenzen. Es braucht bessere Gehälter, mehr Personal, mehr Bindung, mehr Zusammenhalt. Mehr Olivias. Die Kita ist bei allen Problemen prima geführt. Es geht eben nicht besser. Sollte es aber, das sehen wir im Kleinen und Experten im großen Ganzen. Weil hier in diesen Kitas frühkindliche Grundlagen geschaffen werden müssen. Das Mangelprinzip allerdings setzt sich auch nach der Kita fort. Auch in den Schulen mangelt es an Fachkräften. Schon der Unterricht bis 13 Uhr ist von den ausgedünnten Kolleginnen kaum zu stemmen. Dabei sind sich die Experten einig. Ganztagsschulangebote müssen ausgebaut werden, weil viele Eltern es sich nicht leisten können, halbtags zu arbeiten oder gar auf ein ganzes Gehalt zu verzichten. Hausaufgabenhilfe, Betreuungs- und Beratungsangebote, Jugendclubs, Sozialarbeiter, all das gehört zum Bildungsauftrag des Staates dazu, weil Bildung eben kein Halbtagsjob ist. Mehr noch, Schulförderung muss gerade dort passieren, wo Brennpunkte bestehen. Geld braucht der gesamte Sektor, aber da, wo Lehrer um Hilfe rufen und Eltern sich Sorgen machen, muss zuerst saniert, modernisiert und aufgestockt werden. Schulen, die Rückstand haben, brauchen Partnerschaften mit Schulen, die weniger Probleme erdulden. Die besten Lehrer sollten sich der Herausforderung stellen, an den schwierigsten Schulen zu unterrichten. Klingt utopisch? Klar, solange sich das nicht im Gehalt niederschlägt. Es müssen Anreize her, damit an Schulen in schwierigem Umfeld nicht auch künftig eine Lehrkraft am Rande des Burnouts 3 Dutzend Problemschüler zu domestizieren versucht, während sich an Elite-Schulen Pädagogenteams um hyperbegabte Kinder kümmern. In Bundesländern wie Berlin, wo Rektoren und Lehrer ins benachbarte Brandenburg schielen müssen, um von einem Beamtenstatus träumen zu dürfen, könnte genau dieser Status als Anreiz benutzt werden, um Lehrer aus den Wohlfühlzonen Charlottenburgs und Prenzlbergs dahin zu locken, wo es vielleicht wehtut, aber wo es auch etwas zu bewegen gibt. Apropos Status. Lehrer verlangen zu Recht Respekt und gesellschaftliche Anerkennung. Wer dem Nachbarn, der an der Schule um die Ecke Deutsch und Gemeinschaftskunde unterrichtet, heutzutage noch die langen Sommerferien und die vermeintlich freien Nachmittage neidet, der hat sich selbst als bildungsresistent geoutet. Und um Himmels Willen, wie sehr Deutschland die Digitalisierung verpennt hat, zeigt sich nicht nur an mobilnetzbefreiten Zonen auf dem platten Land. Die weißesten Flecken von Neuland sind unsere Schulen. Wir bilden die Programmierer von morgen in den Baustellen von heute aus. Das kann nicht gut gehen. All das kostet Geld. Wahrscheinlich Unsummen. Vielleicht liegt hier der Grundstein für ein Konjunkturprogramm, für das man die heilige Kuh der schwarzen Null opfern könnte. Wenigstens zwischenzeitlich. Politiker, die sich dieser Sisyphus-Aufgabe stellen, die brauchen Fantasie, Enthusiasmus, Rückgrat und Durchsetzungsvermögen. Und sie brauchen Einfluss. Sie müssen vernetzt sein, um bei Haushaltsberatungen die Interessen des Bildungssektors kraftvoll vertreten zu können. Man muss auf sie hören wollen, hören müssen. Bildungspolitiker der Zukunft brauchen Strahlkraft, Autorität und Renommee. Sie müssen Big Shot sein. Das aber wäre ein echtes Novum. Kleiner Test. Die letzten 10 Bildungsminister Deutschlands in umgekehrter Reihenfolge. Na, wie weit kommen wir da? Kleine Auflösung. Karliczek, Wanka, Schawan, Buhlmann, Rüttgers, Krüger, Wissmann, Riesenhuber, von Bülow, Hauff. Ja, bei allem Respekt. Nicht gerade das, was man Big Shots nennt, oder? Wir erinnern uns. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Juli dieses Jahres die Entscheidung getroffen, dass sie dem Merkel'schen Kabinett angehören will. Sie wählte das Verteidigungsministerium. Ihr Parteikollege Jens Spahn wurde, vielleicht nicht ganz freiwillig, Gesundheitsminister. Friedrich Merz wartet ab. Franziska Giffey von der SPD ist Familienministerin. Kevin Kühnert, Heiko Maas, Katharina Barley, Ursula von der Leyen, Julia Klöckner. Es scheint nicht so zu sein, dass das Bildungsressort von der nächsten Generation deutscher Politiker von Union und SPD im Moment als Sprungbrett verstanden wird. Kein Wunder. Wer Bildungspolitik verantwortet, der darf nicht auf schnelle Umfrageerfolge hoffen. Was hier investiert und gestaltet wird, zahlt sich nicht sofort aus. Die Bretter, die gebohrt werden müssen, sind dick. Eine politische Karriere, die ganz oben enden soll, beginnt selten im Bildungsministerium. Noch Fragen? Ja, absolut. Wenn wir die Bildung unserer Kinder und letztlich unseres Landes nicht einfach auf den Schultern von Erziehern und Lehrern abladen wollen, die notorisch überlastet und unterbezahlt und gering geschätzt werden, oder sie Politikern überlassen wollen, für die sie nicht mehr als eine Pflichtübung sind, was können wir dann tun? Als Eltern, als Bürger? Na, nicht viel und unendlich viel zur gleichen Zeit. Denn wir können unsere Kinder auf ihre Reise durch dieses Bildungssystem vorbereiten. Wir können ihnen mitgeben, was ihnen mit 15 nur noch schwer zu vermitteln ist. Dass es sich lohnt, sich zu bemühen. Dass es sich gehört, sich Mitschülern und Lehrern und Erziehern gegenüber anständig zu verhalten. Dass Lernen wichtig ist und dass Lesen Spaß macht. Wir können ihnen Disziplin vermitteln, ohne ihr Selbstbewusstsein zu schwächen. Wir können ihnen Selbstbewusstsein geben, ohne ihren Respekt vor anderen zu verringern. Wir können ihnen vorleben, dass Männer und Frauen denselben Wert haben, statt zuzusehen, wie Frauen in bestimmten Milieus die gesamte Last der Kindererziehung tragen müssen, um sich dann von einem 12-Jährigen gerne groß anhören zu müssen, dass sie ihm als Frau nicht zu sagen hätten. Wir können Toleranz und Offenheit vorleben, ohne in Beliebigkeit zu versinken. Wir können unseren Kindern Halt geben, ohne die Autorität der Lehrer zu untergraben. Die Überflieger von morgen sind nicht die Kinder von Helikoptereltern. Sie wurden ernst genommen, gefördert und gefordert und dabei bedingungslos geliebt. Da liegt unsere Verantwortung, nicht die der Politik oder der Lehrer. Ja, und deshalb ist dieser Podcast jetzt auch zu Ende. Papa hat Oskar nämlich ein neues Ninjago-Heft mitgebracht. Zane bekommt ein neues Fahrzeug und neue Wurfsterne des Eises. Ja, don't ask, ne? Und Lilly? Ja, Lilly hat hier ein Buch unterm Arm. Mama, lesen, schreit sie. Oh nein, es ist Karl aus der Wimmelburg und sein Mampfdrache Yam-Yam. Oh Mist. Unsere kleine Welt, unser Podcast-Diary. Alle 2 Wochen, manchmal schneller, aber immer weltaktuell.